Elinor hatte den Motor abgestellt und die Stille, die sie daraufhin umgab, war so vollkommen, dass Maggie kaum zu atmen wagte. Sie blickte hinab zu den erleuchteten Fenstern. Sonst fand sie helle Fenster in der Nacht stets einladend, aber diese schienen bedrohlicher als die Dunkelheit ringsum. »Hat dieses Dorf auch irgendwelche normalen Einwohner?« fragte Elinor. »Harmlose Großmütter, Kinder, Männer, die nichts mit Capricorn zu tun haben?«
»Nein, nur Capricorn und seine Männer wohnen dort«, raunte Staubfinger. »Und die Frauen, die für sie kochen, putzen und was sonst noch so anfällt.«
»Was sonst noch so anfällt? Na, wunderbar!« Elinor schnaubte vor Abscheu. »Dieser Capricorn wird mir immer sympathischer. Nun gut, bringen wir die Sache hinter uns. Ich will wieder nach Hause zu meinen Büchern, zu einer anständigen Beleuchtung und einer Tasse Kaffee.«
»Tatsächlich? Ich dachte, Sie sehnen sich nach ein bisschen Abenteuer.«
»Wenn Gwyn sprechen könnte«, dachte Maggie, »dann hätte er Staubfingers Stimme.«
»Es ist mir lieber, wenn dabei die Sonne scheint«, entgegnete Elinor ihm barsch.
»Herrgott, wie ich diese Dunkelheit hasse! Aber wenn wir hier noch bis zum Morgengrauen herumsitzen, sind meine Bücher verschimmelt, bevor Mortimer sich um sie kümmern kann. Maggie, geh nach hinten und hole die Tüte, du weißt schon.«
Maggie nickte und wollte gerade die Tür öffnen, als grelles Licht sie blendete. Jemand stand vor der Fahrertür, das Gesicht war nicht zu erkennen, und leuchtete mit seiner Taschenlampe in den Wagen. Dann klopfte er unsanft damit gegen die Scheibe. Elinor fuhr so erschrocken zusammen, dass sie sich das Knie am Lenkrad stieß, doch sie hatte sich schnell wieder gefasst. Fluchend rieb sie sich das schmerzende Bein und öffnete ihr Fenster.
»Was soll das?« fuhr sie den Fremden an. »Müssen Sie uns zu Tode erschrecken? Man kann leicht überfahren werden, wenn man so in der Dunkelheit herumschleicht.«
Als Antwort schob der Fremde den Lauf einer Flinte durch das offene Fenster.
»Das hier ist Privatbesitz«, sagte er.
Maggie glaubte, die Katzenstimme aus Elinors Bibliothek zu erkennen.
»Und man kann sehr leicht erschossen werden, wenn man nachts auf Privatbesitz herumfährt.«
»Ich klär das«,
Staubfinger beugte sich über Elinors Schulter.
»Ah, sieh einer an, Staubfinger.«
Der Fremde zog den Flintenlauf zurück.
»Musst du mitten in der Nacht heraufkreuzen?«
Elinor drehte sich um und warf Staubfinger einen mehr als misstrauischen Blick zu.
»Ich wusste gar nicht, dass Sie mit diesen angeblichen Teufeln auf so vertrautem Fuß stehen«, stellte sie fest.
Aber Staubfinger war schon ausgestiegen. Auch Maggie fand es seltsam, wie vertraulich die beiden Männer die Köpfe zusammensteckten. Sie erinnerte sich noch sehr genau an das, was Staubfinger ihr über Capricorns Männer gesagt hatte. Wie konnte er so mit einem von ihnen sprechen? Von dem, was die beiden redeten, war kein Wort zu verstehen, so sehr Maggie auch die Ohren spitzte, nur eins hörte sie heraus. Staubfinger nannte den Fremden Basta.
»Das gefällt mir nicht«, flüsterte Elinor. »Sieh dir die beiden an, die zwei reden miteinander, als ginge unser streichholzfressender Freund hier ein und aus. Wahrscheinlich weiß er, dass sie ihm nichts tun werden, weil wir das Buch bringen«, wisperte Maggie, während sie die beiden Männer nicht aus den Augen ließ.
Der Fremde hatte zwei Hunde dabei, Schäferhunde. Sie beschnupperten Staubfingers Hände und stießen ihm schwanzwedelnd die Schnauzen in die Seite.
»Siehst du das?« zischte Elinor. »Sogar die verdammten Hunde behandeln ihn wie einen alten Freund. Was, wenn...«
Bevor sie weitersprechen konnte, öffnete Buster die Fahrertür.
»Raus mit euch«,
befahl er. Elinor schwang widerstrebend die Beine aus dem Auto. Maggie stieg auch aus und stellte sich neben sie. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Sie hatte noch nie einen Mann mit einem Gewehr gesehen. Im Fernsehen, ja, aber doch nicht in der Wirklichkeit.
»Hören Sie mal, mir gefällt Ihr Ton nicht«, fuhr Elinor Buster an. »Wir haben eine unerfreuliche Autofahrt hinter uns und sind nur in diese Einöde gekommen, um Ihrem Chef oder Boss oder wie sonst Sie ihn nennen, etwas zu bringen, das er schon lange haben will. Also benehmen Sie sich gefälligst.«
Buster warf ihr einen so abfälligen Blick zu, dass Elinor scharf Luft holte und Maggie unwillkürlich ihre Hand drückte.
»Wo hast du die denn her?«
fragte Buster und drehte sich wieder zu Staubfinger um, der mit so unbeteiligter Miene dastand, als ginge ihn das alles nicht das Geringste an.
»Ihr gehört das Haus, du weißt schon.«
Staubfinger sprach mit gesenkter Stimme, doch Maggie konnte ihn trotzdem verstehen.
»Ich wollte sie nicht mitbringen, aber sie ist stur.«
»Das kann ich mir vorstellen«,
Buster musterte Elinor noch einmal, dann sah er Maggie an.
»Und das da ist dann wohl Zauberzunges Töchterchen, was? Sehr ähnlich sieht sie ihm nicht.«
»Wo ist mein Vater?« fragte Maggie. »Wie geht es ihm?« Es waren die ersten Worte, die sie über die Lippen brachte. Ihre Stimme klang heiser, als hätte sie sie lange nicht benutzt.
»Oh, es geht ihm gut«,
antwortete Buster mit einem Blick zu Staubfinger,
»obwohl man ihn zurzeit wohl eher Bleizungen nennen müsste, so wenig wie er spricht.«
Maggie biss sich auf die Lippen. »Wir wollen ihn abholen«, sagte sie. Ihre Stimme klang hoch und dünn, obwohl sie sich alle Mühe gab, erwachsen zu klingen. »Wir haben das Buch, aber Capricorn bekommt es nur, wenn er meinen Vater freilässt.« Buster drehte sich wieder zu Staubfinger um.
»Irgendwie erinnert sie mich doch an ihren Vater. Siehst du, wie sie die Lippen aufeinander presst? Und dann der Blick. Doch, die Verwandtschaft ist eindeutig.«
Seine Stimme klang spaßhaft, als er sprach, aber sein Gesicht war es nicht, als er Maggie wieder ansah. Es war ein schmales Gesicht, scharf geschnitten, mit eng zusammenstehenden Augen, die er etwas zusammenkniff, als könnte er so besser sehen. Buster war kein großer Mann, seine Schultern waren fast so schmal wie die eines Jungen, und doch hielt Maggie den Atem an, als er einen Schritt auf sie zumachte. Sie hatte noch nie vor einem Menschen so viel Angst gehabt, und das lag nicht an der Flinte in seiner Hand. Da war etwas an ihm, etwas Zorniges, Bissiges. »Maggie, hol die Tüte aus dem Kofferraum.« Elinor schob sich dazwischen, als Buster Maggie festhalten wollte. »Sie hat nichts Gefährliches da drin«, sagte sie ärgerlich, »nur das, weshalb wir hier sind.« Buster zog zur Antwort nur die Hunde aus dem Weg. Sie jaulten auf, so grob zerrte er sie an seine Seite.
»Maggie, hör mir zu«,
flüsterte Elinor, als sie das Auto stehen ließen und Buster einen steilen Pfad hinunter folgten, der auf die erleuchteten Fenster zuführte.
»Gib das Buch erst aus der Hand, wenn sie uns seinen Vater zeigen, verstanden?«
Maggie nickte und drückte die Plastiktüte fest gegen die Brust. Für wie dumm hielt Elinor sie? Andererseits, wie sollte sie das Buch festhalten, wenn Buster versuchen würde, es ihr abzunehmen? Aber diesen Gedanken dachte sie vorsorglich nicht zu Ende. Es war eine schwüle Nacht. Der Himmel über den schwarzen Hügeln war gesprenkelt von Sternen. Der Pfad, den Buster sich hinunterführte, war steinig und so dunkel, dass Maggie kaum ihre Füße sehen konnte. Aber jedes Mal, wenn sie stolperte, war eine Hand da, um sie aufzufangen. Elinors, die dicht neben ihr ging, oder die von Staubfinger, der ihr mit so leisen Schritten folgte, als wäre er ihr Schatten. Gwyn steckte noch in seinem Rucksack und Busters Hunde hoben immer wieder witternd die Schnauzen, als zöge ihnen der scharfe Geruch des Marders in die Nase. Langsam kamen die erleuchteten Fenster näher. Maggie erkannte Häuser, alte Häuser aus grauem, grob behauenem Stein, über deren Dächer sich bleich ein Kirchturm erhob. Viele der Häuser sahen unbewohnt aus, als sie an ihnen vorbeigingen, durch Gassen, die so eng waren, dass Maggie das Atmen schwer fiel. Einigen Häusern fehlte das Dach, andere waren kaum mehr als ein paar halb eingestürzte Mauern. Es war dunkel in Capricorns Dorf. Nur wenige Laternen brannten. Sie hingen an gemauerten Bögen über den Gassen. Schließlich kamen sie auf einen engen Platz. Auf der einen Seite erhob sich der Kirchturm, den sie schon von Ferne gesehen hatten, und nicht weit entfernt davon, nur durch eine schmale Gasse getrennt, lag ein großes, zweistöckiges Haus, das nichts Baufälliges an sich hatte. Der Platz war heller erleuchtet als der Rest des Dorfes, gleich vier Laternen malten bedrohliche Schatten auf sein Pflaster. Buster führte sie direkt auf das große Haus zu. Hinter drei Fenstern im obersten Stock brannte Licht. Ob Mo dort war? Maggie horchte in sich hinein, als könnte sie dort die Antwort finden. Aber Angst war das Einzige, wovon ihr Herzschlag erzählte. Angst und Sorge.